Bin jetzt leicht im Vorteil euch gegenüber. Ich darf meine Maske absetzen. Ich habe echt damit Probleme. Ich kann nicht längere Zeit durch die Maske atmen. Ich finde, Eduard hat einen sehr guten Vers gewählt in dieser E-Mail. Seid fröhlich in Hoffnung. Ich glaube, ein jeder von uns, der lebt schon seit neun Monaten mit einer Hoffnung, dass wir wieder zu einer alten Normalität zurückkehren. Das ist eine Hoffnung. Und dabei sollen wir fröhlich sein. Und wir Christen, wir haben alle Gründe dafür, um dabei fröhlich zu sein. Allein der Gedanke, dass das, was um uns herum passiert, das macht Gott. Das ist sein Plan, das ist sein Wirken. Und wir haben noch eine andere Hoffnung, wir haben eine ewige Hoffnung. Und darum dürfen wir wirklich froh und glücklich sein. Und beharrlich im Gebet. Wenn dir die Fröhlichkeit fehlt, bei dieser Hoffnung, dann geh auf deine Knie, da wirst du wieder fröhlich werden. Ich möchte noch, bevor wir mit der Bibelstunde beginnen, einmal beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir allen Grund dazu haben, um froh zu sein und froh zu sein in dir. Du hast uns das ewige Leben gegeben, du hast uns eine helle Zukunft bei dir verheißen und wir sehen einfach dein Handeln auf dieser Erde. Wir sehen gerade jetzt, gerade in diesem Jahr, dass du wirkst, dass du lebendig bist und dass du deine Kraft wirken lässt auf dieser Erde. Wir danken dir auch für dein Wort, das wir heute miteinander betrachten wollen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das Wort öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass das Wort tief in unsere Herzen hineinfällt und uns verändert, dass wir nicht so von hier gehen, wie wir gekommen sind, sondern verändert. Hilf uns, dass wir auf das Wort hören und dein Wort an uns wirken lassen. Ich möchte dich bitten, für jeden Bruder, für jede Schwester, die heute gerne hier dabei wäre und nicht kann, besonders die krank sind, die mutlos sind, mögest du ihnen frische Kraft schenken und Geduld schenken und Fröhlichkeit in dir. Ich möchte dich bitten, dass du das Wort an uns segnest und dass du diesen Abend segnest. Amen. Wir setzen uns. Wir sind in Apostelgeschichte 11. Wir haben heute die ersten 18 Verse. Der Text, der wiederholt sich fast komplett. Von der letzten Bibelstunde, die Eduard vor zwei Wochen gemacht hat. In Kapitel 10 haben wir betrachtet, dass Petrus bei einem Cornelius war, bei einem Hauptmann, und dieser Mensch war ein Heide. Und Petrus ist nicht freiwillig dahin gegangen, sondern Gott hat ihn in einer Erscheinung dahin gesandt, und Petrus durfte Zeuge sein, dass auch die Heiden das Heil angenommen haben, dass auch die Heiden wiedergeboren werden. Und dass die Heiden auch eine Wiedergeburt erlebt haben, wie auch die Juden am Anfang. Das sagt auch Petrus auch im heutigen Abschnitt. Und heute haben wir einen Abschnitt, wo Petrus diesen Besuch den gläubigen Juden in Jerusalem erklären muss. Denn die gläubigen Juden, und ich betone wirklich, dass das gläubige Juden, die Juden, die Jesus angenommen haben, die haben nicht alles verstanden oder die hatten einige Fragen gehabt an Petrus, warum er eigentlich zu den Heiden gegangen ist. Ich lese erstmal die ersten drei Verse. Apostelgeschichte 11, die ersten drei Verse. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Es kam aber den Aposteln und Brüdern zu Ohren, auch, dass auch die Heiden sich bekehrt haben. Nun, die Kunde, die hat sich sehr schnell verbreitet innerhalb der Christenheit. Und die Christenheit war damals noch auf Israel beschränkt. In Judäa, vor allem in Jerusalem, hat sich das Ganze abgespielt, und wir lesen davor schon, dass die Juden, die gingen überall in Judäa und predigten das Wort weiter. Und wir haben gelesen in Apostelgeschichte 10, ganz am Ende, im Vers 48, dass die Leute bei dem Cornelius im Haus, die zum Glauben gekommen sind, die haben den Petrus gebeten, dass er noch einige Tage bei ihnen bleibt. Und man muss davon ausgehen, dass Petrus da geblieben ist, damit er sie weiter unterweist im Glauben, damit sie nicht einfach stehen gelassen werden nach der Bekehrung. Die hatten das Alte Testament nicht, die kannten das Alte Testament nicht, für sie war das alles ganz neu. Dieser Cornelius, der hat auch eine Erscheinung gehabt, wo Gott ihm ganz deutlich gezeigt, wen er rufen soll, und dass Petrus ihm auch die Botschaft sagt, die ihn zum ewigen Leben führt. Und so baten sie ihm, dass er ein paar Tage da bleibt, und der hat sie auch unterwiesen. Und in dieser Zeit hat sich die Kunde, wie gesagt, ausgebreitet, und die kam bis nach Jerusalem. Es werden hier hauptsächlich Apostel und Brüder genannt in Judäa. Ich glaube, da müssen wir uns einfach darunter vorstellen, die Gemeinde in Jerusalem. Das hat sich zu der Zeit noch alles in Jerusalem abgespielt. Und die Apostel, die waren auch alle noch in Jerusalem am Wirken. Keiner der Apostel, bis auf Petrus, der war praktisch bei diesem Cornelius im Haus, aber sonst die Apostel, die haben in Jerusalem gewirkt. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir, das ist die Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird, und dann erhob sich anschließend eine Verfolgung über die Gemeinde. Und dann heißt das im Vers 1, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Also Apostel sind in Jerusalem noch geblieben. Und Kapitel 9, Verse 26 und 27 heißt das, das geht auch schon um Saulus, wo er zum Paulus wurde, wo er sich bekehrt hat, und er kam nach Jerusalem und da kannte ihn keiner. Und da heißt das, als er aber nach Jerusalem kam, der Paulus, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen hat und so weiter. Also wir sehen, dass der Barnabas ihn zu Apostel geführt hat. Also die Apostel waren noch alle in Jerusalem. Und dann heißt das in Vers 2, als Petrus hinauf nach Jerusalem kam, also diese Begegnung, der kam in die Gemeinde, ich nehme an, er wollte da berichten, was er mit Gott erlebt hat. Und da kam er nach Jerusalem und da kam auch zu dieser Begegnung. Und da heißt das, dass die gläubig gewordenen Juden mit ihm stritten. Oder die waren mit ihm, oder die hatten so einige Fragen an ihm. Und da sind wirklich, da sind nicht mehr die Juden, die nicht Jesus angenommen haben, sondern das wird wirklich die Gemeinde praktisch. Ne? Was haben sie ihm eigentlich vorgeworfen? Da steht im Vers 3, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Nun, dass er mit Nicht-Juden Umgang hatte, das war vielleicht nicht ganz so schlimm. Mich hat auch ein bisschen gewundert, die haben ihm keinen Vorwurf gemacht, dass er den Nicht-Juden das Heil gebracht oder Jesus verkündigt. Weil, so wie wir sehen werden, die ersten Jünger aus dem Judentum, die haben wahrscheinlich Jesus so angenommen, dass Jesus nur für sie gekommen ist, damit sie als Volk Gottes den Messias haben und auf dieser Erde praktisch dann das Reich bilden. Und deswegen stand auch dieser Vorwurf Petrus gegenüber und hast mit ihnen gegessen. Und das war eigentlich die große Frage. Warum hast du mit ihnen gegessen? Nun, die Juden, die haben sowieso die Heiden oder die Sünder auch gemieden. Und vor allem das Letzte, was ihnen passieren konnte, dass sie mit Heiden zusammen gegessen hätten. Denn die Tischgemeinschaft war ein Zeichen tiefer innerer Verbundenheit der Tischgenossen. Das heißt, wenn ein Jude mit einem Heiden an einem Tisch saß oder die Einladung angenommen hat, dass er mit ihm an einem Tisch saß, dann hat er damit zum Ausdruck gebracht, ich nehme dich an, ich bin deinesgleichen. Und das durften und konnten oder wollten auch die Juden nicht sein. Die wollten nicht gleich den Heiden sein. Und das war eigentlich der Vorwurf an Petrus. Zum einen waren die Juden, zum anderen, die haben den Messias angenommen. Die waren, vielleicht haben so manche verstanden, die waren jetzt in doppelter Weise heilig. Und jetzt kommt alleine und gerade Petrus, einer der führenden Apostel, der geht gerade zu Heiden. Wir sehen, dass auch Jesus Jesus musste sich auch mit diesem Vorwurf auseinandersetzen. Lasst uns zwei Stellen lesen aus Lukas 15, Vers 2. Lukas 15, 2. Eins und zwei. Es nahten sich ihm aber, Jesus, allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das war für die Juden überhaupt nicht verständlich. Wie kann ein Jude mit einem Heiden eine Tischgemeinschaft haben. Oder in Kapitel 19, Vers 7. Das geht um Zachäus. Zachäus war ein Zöllner, in Augen der Juden war ein tiefer Sünder. Und Jesus kehrte in sein Haus ein und sitzt mit ihm zu Tisch. Und dann heißt das, als sie das sahen, die Juden, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Daher ist das vielleicht so ein bisschen unverständlich, dass die Judenchristen hier immer noch so reagieren. Die müssen irgendwie wissen schon, dass Jesus das Gleiche gemacht hat, dass Jesus für die Sünder gekommen ist, dass Jesus auch mit den Sündern gegessen hat. Aber die gläubig gewordenen Juden, die konnten noch nicht die Einheit der Gemeinde Christi aus Juden und Heiden begreifen. Das haben sie noch gar nicht verstanden. Die haben den Weg der Erlösung nur für sich in Anspruch genommen. Und darum musste auch zu dieser Begegnung kommen. Darum musste einfach Petrus Stellung dazu nehmen. Denn das, was da passiert ist im Haus des Cornelius, das war keine Nebensache, sondern das war ein weiterer Meilenstein im Gemeindezeitalter sozusagen. Und Petrus, der macht nichts anderes, als er berichtet einfach das, was er mit Gott erlebt hat. Ich werde jetzt die Verse 4 bis 17 lesen. Lass uns mal darauf achten, wie oft Petrus in diesem Bericht auf Gott hinweist. Ich habe fast den Eindruck, Petrus, der tut so, ich kann überhaupt nichts für, ich habe nichts gemacht, alles hat Gott gemacht. Verse 4 bis 17. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe in Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: O nein, Herr, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel: Was Gott rein gemacht hat, das nennen du nicht verboten. Das geschah aber dreimal und alles wurde wieder gen Himmel hinaufgezogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer von dem Haus, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes. Der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an dem Herrn Jesus Christus. Wer war ich, dass ich Gott wehren konnte. Petrus berichtet einfach das, was er im Hause des Cornelius erlebt hat. Ich will jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte auslegen, weil Eduard hat schon vor 2 Wochen gemacht. Ich möchte nur auf ein paar Einzelheiten drauf eingehen. Zum einen, weil sie mir selber herausgefordert haben, mich haben sie interessiert, und zum anderen, ich fand einfach, dass die für uns wichtig sind, dass wir nochmal über diese Sache hören. Wir lesen gleich am Anfang, Petrus fängt seinen Bericht an: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Wir sehen, dass Petrus im Kapitel 10, das wird ein bisschen ausführlicher erzählt, dass er Hunger hatte und dass die währenddessen für ihn Mittagessen gemacht haben, und der war im Obergemach alleine und er war am Beten. Wir sehen darin einfach, dass Petrus eine enge Verbindung zu dem lebendigen Gott hatte. Dann heißt das, er geriet in Verzückung. Und ich möchte mal ganz kurz auf dieses Wort Verzückung, was wir uns darunter vorstellen sollen. Und ich muss gestehen, wo ich so oberflächlich dieses Wort Verzückung gelesen habe, das war für mich gleich irgendwas Mystisches, irgendwas Unerreichbares, irgendwas Erstrebenswertes vielleicht. Aber je mehr ich mich mit diesem Begriff auseinandergesetzt habe, desto einfacher, desto praktischer wurde es für mich. Zum einen, wir müssen einfach feststellen, dass Petrus nicht nach dieser Verzückung gesucht hat. Er sagt wie in so einem Nebensatz, er sagt eigentlich, ich war im Gebet und dann geriet ich in eine Verzückung. Geriet ich, das ist so mehr passiv. Ich wurde auf einmal da hineingesetzt oder hineinversetzt. Er suchte eigentlich nicht nach dieser Verzückung, sondern er suchte einfach die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe nachgeschaut, wie die Lexika oder die Kommentare das Wort erklären. Bei einem habe ich gelesen, Verzückung ist ein Zustand außerhalb seiner selbst stehen oder außer sich sein. Das heißt, mein Geist oder mein Geist, der ist auf irgendwas fixiert, und mein Leib bleibt irgendwo zurück. So würde ich das für mich erklären. Bei Verzückung scheint die Wahrnehmung der Umwelt, also diese andere Sinne, fühlen, riechen, hören, sehen, dass das als ob ein bisschen zurücktritt, aber zu einem bestimmten Zweck, damit ich fokussiert bin auf eine Offenbarung Gottes. Das war bei Petrus. Und diese Verzückung, das ist ein Handeln Gottes an einem Menschen. Das ist niemals, zumindest die Beispiele, die ich untersucht habe, das ist niemals irgendwas, wonach die Menschen sich sehnten, wonach die Menschen suchten. Also wir sehen hier zumindest bei Petrus nicht, dass er nach dieser Verzückung, nach dieser Außergewöhnlichem gesucht hat. Er hat einfach gebetet, er hat Gemeinschaft mit Gott gehabt und plötzlich war er in dieser Verzückung. Jede Praxis, die einfach dieses Außergewöhnliche, dieses Mystische, diese Verzückung sucht, die kennen wir eigentlich aus dem Heidentum. Ihr habt bestimmt schon einige Dokus vielleicht geguckt von irgendwelchen Indianerstämmen. Also Götzendienst. Da machen sie meistens irgendwas, sich mit Drogen zusetzen und dann irgendwie rhythmische Musik, immer das Gleiche, immer die gleiche zwei Töne, bis sie in einer Verzückung, in einer Rage hineingeraten, dass sie offen sind für die Geisterwelt. Und das ist Heidentum. In der Gemeinde Gottes gibt es sowas nicht. Und wenn es gibt, dann ist das Heidentum. Wir sehen zum Beispiel bei Apostel Paulus auch, dass er auch davon berichtet. In Apostelgeschichte 22. Und da sind ganz, ich musste staunen, da sind ganz nüchterne, ganz normale Berichte. Apostelgeschichte 22, Verse 17 bis 21. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, Jesus. Da sprach er zu mir, eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glauben, gefangen nahm und in den Synagogen geißen ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Oder in 2. Korinther 12. Zwei bis vier. Da berichtet eigentlich Apostel Paulus, man geht davon aus, dass er über sich selber schreibt. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Also Paulus berichtet auch über sich, dass er in so eine Art Verzückung geriet oder in so eine Art Verzückung war, wo er offen war, wo er fokussiert war, um Botschaft Gottes zu empfangen. Oder wir lesen auch über Stephanus, wo sie ihn gesteinigt haben. Und kurz bevor er starb, Apostelgeschichte 7, Verse 55 und 56. Da steht zwar nicht direkt, dass er in Verzückung geriet, aber das ist eigentlich der Zustand, 55 und 56. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Also Stephanus hat das auch erlebt, dass er in dieser Art Verzückung war. Ich habe schon gesagt, das ist bei allen ein Handeln Gottes an ihnen. Keiner von den Personen, die ich jetzt untersucht habe, hat danach gesucht, irgendwie nach diesem Übernatürlichen, sondern Gott hat an ihnen gehandelt. Und was ich noch interessant fand, erst bei Petrus und dann auch bei Paulus, die waren in dieser Verzückung trotzdem Herr ihrer Sinne. Wir lesen zum Beispiel bei Petrus hier, dass er überlegte. Während er in dieser Verzückung war, da hat er ein Bild gesehen und dann hat Gott ihm gezeigt, alle möglichen Tiere, die er eigentlich nicht essen durfte als Jude. Und dann sagte er zu ihm, schlachte und iss. Dann überlegte er, ich kann das ja nicht. Also er war dabei. Er war nicht in einer Trance, wo er, wisst ihr, kennt ihr solche Träume, wo ihr träumt und euch werden die Sachen in den Mund gelegt, die ihr im wachen Zustand niemals gesagt hätten. Ich habe schon genug solche Träume gehabt. Da wachst du morgens auf, da denkst du, wie habe ich da überhaupt reagiert? Und diese Verzückung, das ist ganz anders. Da wird nicht einem was in den Mund gelegt, sondern da ist man ganz klar beim Verstand. Petrus, der überlegte und sagt, nein, das kann ich nicht. Und dann sprach er mit dem Herrn. Und dann hat er auch Gefühle gezeigt. Zum Beispiel, ich habe Vers 8 absichtlich so ein bisschen mit Betonung gelesen. Oh nein, Herr, das kann nicht sein, das lasse ich nicht zu, das mache ich nicht. Der war immer, trotz dieser Verzückung, der Herr seiner Sinne. So, eigentlich, Petrus hat die ganze Geschichte erzählt, um eine Antwort zu geben den gläubigen Juden, damit sie oder auf ihre Antwort, dass er, warum er überhaupt mit Heiden gegessen hat. Und ich finde, er hat im Vers 9 und im Vers 17 die eigentliche Antwort auf die Anklage der Juden gegeben. Vers 9. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Er beruft sich auf Gott. Und er sagt, ich bin dahin gegangen, ich habe mit denen am gleichen Tisch gesessen, weil Gott hat mich dahin geschickt. Und Gott hat mir gezeigt, dass er das Heil auch für die Heiden gebracht hat. Und das drückt er auch später im Vers 17 aus und sagt, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an dem Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Er sagt ihnen, urteilt bei euch selber. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat ihnen die gleiche Gabe gegeben. Der spricht in Vers 15, sagt er, da fiel der Heilige Geist auf sie wie auf uns am Anfang. Er stellt sich komplett auf die gleiche Stufe mit den Heiden. Und dann gibt er ihnen diese Antwort und sagt, hey, Gott macht mit denen genau das Gleiche wie mit uns am Anfang. Was das Heil angeht, wir haben keinen Unterschied unter uns. Gott hat in Jesus die Heiden reingemacht und damit den Zaun zwischen den Juden und den Heiden abgebrochen. Lass uns noch zwei andere Stellen lesen aus Römer 10, Verse 12 und 13. Verse 11 bis 13. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihm anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und eine andere Stelle in Epheser 2, Verse 11 bis 14. Darum denkt dran, dass ihr, die ihr von Geburt eins Heiden wart und unbeschnitten genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht des Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Er ist Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Also in Jesus Christus hat er die Heiden und Juden gleich gemacht. Was Errettung angeht, es besteht kein Unterschied mehr zwischen den Heiden und den Juden. Wir sehen hier, dass Petrus, der nimmt sich überhaupt nicht wichtig oder der macht sich überhaupt nicht wichtig. Er stellt immer den Gott in den Vordergrund. Alles, was gemacht wird, alles, was geschehen ist in dieser Geschichte, sagt er, das hat Gott gemacht. Gott stellt er in den Vordergrund. Nicht er hat gehandelt, sondern Gott hat gehandelt. Und er war sich ganz sicher, dass da Gott am Handeln war. Warum? Weil als der Heilige Geist auf die Zuhörer fiel, da heißt das im Vers 16, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wir sehen da so eine kleine Andeutung, dass Petrus alles am Wort Gottes gemessen hat. Das war für mich interessant. Ich habe erst den Vers übersehen, aber dann kam mir der Vers so groß raus, dass Petrus eigentlich alles am Wort Gottes, alles am Wort Jesu Christi gemessen hat. Er hat sich sofort erinnert, Jesus hat ja gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet aber mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das passiert genau hier, wie bei uns am Anfang. Noch eine Sache, Petrus erwähnt in Vers 12 wie so ein im Nebensatz, es kamen aber auch mit mir diese sechs Brüder. Da waren wahrscheinlich mit ihm jetzt in Jerusalem bei dieser Unterredung auch die Brüder, die sechs Brüder, die auch bei ihm waren in Cornelius Haus. Er hatte sechs Zeugen gehabt, der war nicht ganz alleine da und die konnten ihm das auch bezeugen. Wie war eigentlich die Antwort der gläubigen Juden auf diesen Bericht von Petrus? Vers 18, und das ist auch für heute der letzte Vers. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen. So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Wo Gott handelt, gibt es keine Fragen mehr. Es heißt, sie schwiegen still. Ich glaube, wo Petrus das erzählt hat, über diese Erhabenheit Gottes, wie er so auch die Heiden, die in Augen der Juden, die letzten Sünder, die hatten keine kein Anspruch auf irgendwie Errettung, auf Sohnschaft gehabt. Aber Gott hat sie gereinigt. Gott hat ihnen die gleiche Gabe gegeben. Und dann saßen sie, die hörten sich das an. Und da war das Schweigen da. Weil Gott handelt. Wo Gott handelt, da gibt es keine Fragen mehr. Wo Gott handelt, da ist Anbetung. Gottes Handeln versetzt uns in Staunen und Anbetung. Als sie hörten, schwiegen sie still und dann heißt das, und lobten Gott und sprachen. Ihr Lieben, eine Frage an uns. Versetzt uns heute noch in Staunen und Anbetung, wenn wir sehen, wie Gott an uns wirkt. Wenn wir sehen, wie Gott in unserer direkten Umgebung wirkt. Wenn wir sehen, wie Gott in unserer Gemeinde wirkt, wo Menschen Buße tun, wo Menschen Neuanfang machen, wo wir einen Sieg über die Sünde erlangen, wo wir vielleicht im Gebet mit Hilfe der Geschwister vielleicht über eine Sünde hinwegkommen, die Sünde ablegen können, das muss uns in Anbetung versetzen, in Staunen versetzen. Und dann diese Judenchristen, die müssen einfach anerkennen, dass Gott auch den Heiden auch die Umkehr geschenkt hat oder Buße geschenkt hat und das Leben gegeben hat. Also, das war Gottes Wille. Das, was Petrus da im Haus des Cornelius gemacht hat, das war der Wille Gottes. Das müssen sie einfach ansehen. Denn in ihrem Loben sprachen sie, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Ihr Lieben, hier entstand oder mit dieser Begebenheit passierte zweierlei innerhalb der Gemeinde. Zum einen, es entstand hier die Einheit der Gemeinde Christi aus Heiden und Juden. Die wurden eins gemacht, so wie wir in Epheser gelesen haben, Christus hat den Zaun abgebrochen. Zaun der Feindschaft. Ab jetzt gibt es nur eine Gemeinde. Und das andere, hier entstand der große Bruch mit den Juden, die weiterhin dem Gesetz treu geblieben sind, die Jesus abgelehnt haben und die immer noch Gott im Tempel angebetet haben. Wir werden später in den nächsten Kapitel sehen, dass die Juden, die gesetzestreue Juden, die wurden immer aggressiver. Und nicht zuletzt, weil in der Gemeinde Jesu Christi, in diesem neuen Weg, was wir gelesen haben, einige Kapitel davor, wie diese neue Lehre genannt wird, finde ich eigentlich den Ausdruck so richtig schön. Der neue Weg. Und diese Juden, die haben diesen neuen Weg verfolgt, weil der neue Weg die Einigkeit beinhaltet zwischen Heiden und Juden. Alles in Christus. Nun, innerhalb der Gemeinde wurde die Einigkeit noch nicht voll ausgelebt. Wir werden im Kapitel 15 sehen, dass da eine große Verwirrung innerhalb der Gemeinde entstanden ist. Wie sollen die Heiden jetzt dem Gesetz gegenüber, vor allem der Beschneidung gegenüber stehen? Weil einige Juden, die zum Glauben gefunden haben, die waren immer noch der Meinung, dass die Heiden, die müssen sich beschneiden lassen, damit sie zum Volk Gottes gehören, zum Volk Jesu gehören. Und da mussten sich die Apostel zusammensetzen mit den Ältesten, mit den Brüdern, und die mussten diese Frage klären, wie gehen wir jetzt damit um? Und die ganze Apostelgeschichte, auch in den Briefen, dann sehen wir immer wieder, dass innerhalb der Gemeinde diese Frage auftauchte. Aber das musste gelernt werden. Und das muss erst überwunden werden. Aber da, in diesem Kapitel 11 oder Kapitel 10 und 11, wurde der Eckstein dazu gelegt. Der Weg zur Heidenmission ist freigemacht. Ich möchte zum Schluss noch eine Anwendung machen. Was können wir aus dieser Geschichte von Petrus lernen? Und ich habe für mich gesehen, wir können eigentlich von Petrus lernen, wie geht Mission? Ich habe eigentlich gesehen, wie Petrus hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als eine Mission betrieben. Er hat Menschen zum Glauben geführt. Wie hat er das gemacht? Zum einen, als erstes, er hat ein geheiligtes Leben geführt. Wir haben gelesen, er betete. Er pflegte eine enge Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Zum anderen, er war im Wort Gottes zu Hause. Er hat alles am Wort Gottes gemessen. Er sagte, Jesus hat gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet aber mit dem Heiligen Geist getauft werden. Er hatte ganz enge Verbindung seiner Taten mit dem Wort Gottes gehabt. Er hat ein geheiligtes Leben. Ihr Lieben, wenn wir kein geheiligtes Leben führen, ich würde fast behaupten, das ist meine Meinung, da sollen wir auch die Mission lassen. Denn es ist nicht echt. Das können wir von Petrus lernen. Der hat ein geheiligtes Leben geführt. Er war gehorsam. Gott hat ihm eine Vision gezeigt und sagt, du gehst jetzt zu den Heiden. Ich glaube, in ihm widerstrebte alles. Aber er sagt sich, wenn Gott sagt, dann gehe ich dahin. Egal, was mich das kostet. Er musste vieles bedenken, nehme ich an. Aber er war gehorsam. Er ging dahin. Und er hat ihnen das Wort Gottes gepredigt. Und das Dritte, er hat Gott handeln lassen. Ja, können wir denn Gott am Handeln verhindern? Nein, können wir nicht. Aber Petrus hat absichtlich, und seine Einstellung war, wenn ich irgendwas mache, dann soll Gott davor stehen. Er soll das machen. Er hat sich nie so wichtig genommen. Er hat sich einfach nur zur Verfügung gestellt. Und er wusste, dass Gott handelt. Und zum Vierten, Gott Ehre geben. Ich habe eingangs gesagt, wo wir diesen Bericht gelesen haben, achtet man drauf, wie oft und wie viel Petrus auf Gott hinweist. Er hat alle Ehre Gott gegeben. Er konnte zurückkommen und in Jerusalem sich aufmachen und sagen, hey Leute, die Heiden kamen zum Glauben. Ich war da, ich habe denen gepredigt und dann kam genauso der Heilige Geist wie auf uns am Anfang. Guck mal, ich habe gepredigt. Nein, er hat sich hinter Gott versteckt. Er sagt, Gott hat gehandelt, er hat ihm alle Ehre gegeben Und auch die Juden, die priesen Gott, das haben wir in Vers 18 gelesen. Ihr Lieben, lasst uns Mission betreiben, und zwar, dass wir ein geheiligtes Leben führen, dass wir gehorsam sind, dass wir Gott handeln lassen und dass wir Gott alle Ehre geben. Amen.